Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen, begrüßen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Esslingen und freue mich ganz besonders über zwei liebe Kolleginnen, die mich heute besuchen in unserem Podcaststudio, nämlich die Katrin Vogt und die Mira Nurfer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich stelle euch die beiden gleich mal vor, und zwar eine nach der anderen, sonst kommen wir durcheinander. Katrin, wir haben uns aufs Du geeinigt. Herzlich willkommen an dich nochmal hier. Du bist bei uns am Klinikum in der Therapieabteilung und hast aber eine ganz besondere Aufgabe. Du bist nämlich Sprachtherapeutin. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, was das ist, was man da für eine Ausbildung braucht und dass man sich ein bisschen was unter einer Sprachtherapeutin vorstellen kann.
Sehr gerne. Hallo Anja, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Katrin Vogt, ich bin Sprachtherapeutin und bin seit 21 Jahren in diesem Beruf tätig. Bin bei uns jetzt hier im Klinikum Esslingen in der Abteilung Logopädie tätig. Man kann Logopädie auf ganz vielen Wegen studieren oder man geht zur Schule. Es ist eine dreijährige Ausbildung an einer Schule und in diesem Zeitpunkt macht man relativ viele Praktika, um Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, ein Studium zu machen oder ein Studium aufzubauen auf eine schulische Ausbildung. Das heißt, bei uns sind tatsächlich die Wege, wie man Logopäde, Logopädin oder Sprachtherapeutin wird, ganz unterschiedlich.
Okay, das ist ja schon mal spannend. Du hast einen davon gewählt. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Sprachtherapeutin zu werden, und vielleicht noch mal kurz deinen Weg erzählen.
Gerne. Also ich habe in Trier studiert, Heilpädagogik, und dann gab es verschiedene Möglichkeiten, sich auf ein Hauptfach zu spezialisieren, und Sprache fand ich schon immer sehr, sehr faszinierend und habe dann beschlossen, nach Köln zu gehen und habe dort Sprachtherapie studiert. Mhm. Bin seitdem im Großraum Stuttgart eben als Sprachtherapeutin tätig.
Mhm. Super. Was dann im Klinikum alles passiert, da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt zu dir, Mira, auch nochmal herzlich willkommen. Du bist Ergotherapeutin hier bei uns. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal ein bisschen mit auf den Weg nehmen. Wie läuft da der Weg zur Ergotherapeutin? Was muss man da alles tun? Und vielleicht ein paar Worte zum Beruf selber.
Also Ergotherapie ist eine Berufsausbildung, eine dreijährige. Man hat 1,5 Jahre lang Schule und daran anschließend insgesamt 4 Praktika in verschiedenen Bereichen, weil der Beruf Ergotherapie sehr breit gefächert ist und es einfach ganz viele verschiedene Bereiche gibt, in denen wir tätig sind, vom Akutkrankenhaus bis hin zu Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Also es ist wirklich sehr breit gefächert, und deswegen hat man auch die verschiedenen Praktika, um zu sehen, was liegt einem, und überall Einblicke zu bekommen. Genau.
Mhm. Ja. Super. Und du hast dich für hier entschieden, aber vielleicht noch mal, wie bist du überhaupt zu dem Thema Ergotherapie gekommen?
Genau. Also ich wusste nach meinem Abi nicht so wirklich, was ich machen soll, und habe dann erst mein FSJ im Krankentransport gemacht bei den Johannitern und habe da so ein bisschen es Gefallen an der Medizin gefunden. Mhm. Und habe aber schon immer gern kreativ und handwerklich gearbeitet, und das vereint die Ergotherapie so ein bisschen. Also gerade in der Psychiatrie oder auch in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeitet man viel eben auch über Handwerk, und das klang für mich ganz spannend, und so bin ich dann auf die Ausbildung gekommen.
Genau. Okay. Ja. Super, wunderbar. Ihr seid jetzt beide hier am Klinikum tätig, also habt das Interesse am Akutkrankenhaus gehabt und seid hier tätig und auch im Team tätig. So habt ihr mir vorher schon so ein bisschen erzählt, dass ihr sehr interdisziplinär auch arbeitet. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen einen Einblick geben, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, wie denn euer Arbeitsalltag so abläuft, dass ihr das vielleicht mal ein bisschen beschreibt an einem Beispiel oder an zweien, wie das denn hier so abläuft, wenn ihr morgens hierher kommt, was dann so passiert.
Genau. Also wir sind auf verschiedenen Stationen unterwegs, viel in der Neurologie oder auch in der Geriatrie. Und je nachdem, wenn die Patienten Bedarf für Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie haben, werden die von den Ärzten eben bei uns angemeldet. Und dann gehen wir meist erstmal zum Patienten rein, stellen uns vor, schauen uns den Patienten an. Was sind seine Probleme, was sind seine Ziele? Warum ist er überhaupt hier bei uns im Klinikum? Was hat ihn zu uns geführt? Ja.
Okay. Also ihr werdet sozusagen angefordert dann und seid mehr oder weniger im ganzen Haus unterwegs. Ist ja dann auch wahrscheinlich ganz spannend, wenn das so vielfältig ist.
Richtig. Also das finde ich das Schöne eben vor allem hier auch im Akutkrankenhaus, dass man wirklich Patienten hat, die wirklich sehr schwer betroffen sind und es nicht schaffen, alleine an die Bettkante bis hin zu Patienten, die nach einem Schlaganfall vielleicht nur noch ganz leichte Defizite in der Feinmotorik haben. Also da hat man wirklich eine ganz große Bandbreite und das finde ich für die Ergotherapie das Schöne.
Wie geht's dir da, Katrin? Geht's dir da genauso?
Ja, die Bandbreite ist wirklich vom beatmeten Patienten bei uns, denn wir arbeiten ja auch auf den Intensivstationen, helfen da, dass die Patienten schneller von der Maschine wegkommen, dass sie unterstützt werden, Atemanbahnung, Schlucken ist bei uns eigentlich das zentrale Thema, was wir vorwiegend behandeln, bis zu wirklich leichtgradig betroffenen Patienten, die zum Beispiel eine leichtgradige Gesichtslähmung haben, weil sich ein Nerv entzündet hat. Mhm. Also die Bandbreite ist sehr groß und auch die Behandlungsdauer. Also manche Patienten sind nur ein paar Tage bei uns und manche begleiten wir tatsächlich auch über einen sehr langen Zeitraum, wenn sie auf der Stroke-Unit lagen und danach auch in unserem geriatrischen Therapieprogramm drin sind, dann kann sich das schon auch um mehrere Wochen handeln.
Ja. Mich würde jetzt doch noch mal interessieren, weil du gesagt hast, Schlucken ist ein Schwerpunkt. Finde ich ja jetzt spannend, weil ich glaube, bei den meisten Menschen, die uns so jetzt zuhören, ist das eine Tätigkeit, sag ich mal so, über die man gar nicht so viel nachdenkt, sondern die tut man einfach, wenn man ein Glas Wasser an den Mund setzt, dann denkt man ja da jetzt nicht drüber nach aktiv, oh, jetzt muss ich schlucken, sondern ich schlucke.
Richtig, genau. Und man schluckt auch 1.500 bis 2.000 Mal am Tag.
Wow,
und das
okay.
Ganz unbewusst
genau.
Eigentlich.
Genau. Ja. Und wo kommst du jetzt ins Spiel, wenn es ums Schlucken geht? Dann scheint es ja Krankheitsbilder zu geben, wo das nicht mehr so automatisch funktioniert.
Es gibt sogar sehr viele Krankheitsbilder. Und man muss sich auch immer im Klaren sein, dass auch eine Wachheit ganz entscheidend ist, wie ich denn meine Nahrung und meine Flüssigkeiten aufnehmen kann. Also es ist gar nicht immer der Fall, dass der Patient unbedingt eine Schädigung an den Nerven haben muss. Jetzt denken wir an unsere demenziellen Patienten, die zum Beispiel auch einfach vergessen mit der Zeit, wie der Schluckablauf funktioniert oder was ich mit diesen Dingen tue. Da ist es auch zum Beispiel ganz wichtig, dass wir da zusammenarbeiten in der Physio und der Ergo, denn als erstes verliert man dann auch das Handling vom Besteck. Also wie kann ich das einfach auch abfangen, dass der Patient jetzt auf einmal nicht mehr mit dem Besteck umgehen kann, also gar nicht mehr weiß, wie man Nahrungsaufnahme gestaltet. Mhm. Und auf der anderen Seite sind es natürlich die Schlaganfallpatienten, die tatsächlich den Schluckreflex nicht mehr gut auslösen können. Und wichtig ist es einfach, dass wir die relativ schnell sehen, um dann zu verhindern, denn wenn ich nicht richtig schlucken kann, dann kommt es einfach auch in die falsche Röhre sozusagen, und zwar in die Luftröhre, und da soll es nicht hin. Und viele Schlaganfälle früher, ich spreche jetzt von vor 20 Jahren, 30 Jahren, so berichten mir auch Pflegekräfte, die schon sehr lange bei uns im Haus sind, da war das Thema noch nicht ganz so präsent, und da war es auch so, dass viele Patienten nach einem Schlaganfall einfach eine Lungenentzündung entwickelt haben. Und dafür sind wir da, um das zu unterbinden, um den Krankheitsverlauf auch nicht noch zu verschlimmern, sondern rechtzeitig zu entscheiden, darf der Patient was zu sich nehmen, was kann er zu sich nehmen oder wie können wir unterstützen durch eine spezielle Kostform, um das zu verhindern.
Sehr spannend. Und Lungenentzündung dann, weil was in die falsche Röhre gelangt ist und dort den Entzündungsprozess dann auslöst.
Genau.
Ja. Okay, das ist ja schon mal sehr spannend. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind bei einem Schlaganfallpatienten, dann kümmerst du dich, Katrin, um diese Themen. Was macht dann die Mira?
Genau, also viele Schlaganfallpatienten, die zu uns kommen, haben dann zu den eben Schluckbeschwerden oder Schluckproblemen dann oft auch eine Hemiparese, also eine Halbseitenlähmung, bedeutet, dass sie dann einfach das Bein und den Arm nicht mehr normal oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr bewegen können. Und da setzen wir dann in der Ergotherapie an, dass wir mit denen ein Armfunktionstraining machen. Und je nach Ausprägung oder je nach Schweregrad der Parese, dass wir dann anfangen, erstmal vielleicht die Greiffunktion wieder anzubahnen und dann, wenn das Greifen wieder gut klappt, dass man dann weitergeht, um Feinmotoriktraining zu machen und dann, je nachdem, was uns der Patient dann halt bietet, genau, wie schwer die Defizite eben sind. Genau. Und was bei uns, vor allem in der Ergotherapie, so unser, höchstes Ziel ist eben, die größtmögliche Selbstständigkeit des Patienten im Alltag wieder zu erlangen und den Patienten darin zu unterstützen. Und wie Katrin auch schon gesagt hat, da geht es dann bei uns zum Beispiel drum ums Handling mit Besteck beim Essen, dass man den Patienten dann unterstützt, vielleicht durch eine Griffverdickung am Löffel, dass der Patient dann, wenn er schon eben gut zugreifen kann, dass er dann eben durch die Griffverdickung, dass ihm vereinfacht wird, dann den Löffel eben selbst zu halten mit der betroffenen Hand und dann wieder selbstständig zu essen. Was, denke ich, schon ein großes Stück an Lebensqualität ja auch wiederbringt, wenn man da eben nicht auf Hilfe angewiesen
immer
ist.
Angewiesen ist, ja, genau. Bei den ganz grundlegenden Dingen.
Richtig.
Dann, ja. Ich glaube, du hast auch schon gesagt, vielleicht aber nochmal zum Präzisieren, weil du gesagt hast, ihr kümmert euch um die Feinmotorik und um wieder Selbstständigkeit erlangen. Das ist ja dann auch schon nochmal was anderes wie die Physiotherapie, weil die Physiotherapeuten, die gibt's ja dann auch noch, ist jetzt heute niemand da, aber vielleicht nur noch mal kurz so zur Abgrenzung, was machen die dann noch mit einem?
Also wenn man es ganz einfach und grob, und so erkläre ich es meistens auch den Patienten, die danach fragen, was macht die Ergo, was macht die Physio, was ist der Unterschied? Wenn man es ganz simpel abgrenzen will, kümmert sich die Physio eher so um die Beine und ums Laufen, ums Gleichgewicht, und wir sind eher am Arm, am Oberkörper tätig und kümmern uns da um die Arme. Es geht natürlich immer oder geht oft ineinander über, gerade bei den Schlaganfallpatienten, da gibt es einfach viele Patienten, die man nicht alleine an die Bettkante setzen kann, mit denen man nicht alleine laufen kann. Und da arbeiten die Physio und die Ergo dann viel interdisziplinär.
Ist ja auch ein Körper.
Richtig.
Ja. Genau.
Ja, und die Logo ist dann total dankbar, wenn die Physio und die Ergo vorher dann beim Patienten waren und vor allem auch an der Rumpf. Ja. Aufrichtung, genau, gearbeitet haben und den Patienten einfach so stabil ins Sitzen bekommen, denn es ist für mich ganz arg wichtig. Also auch ich lagere die Patienten vorher mit der Ergo oder mit der Physio, bevor ich mit der Schlucktherapie beginne, weil man sagt so ein bisschen, flapsig, man schluckt mit dem Becken. Ja, also je besser ich einfach auch aufgerichtet bin, sehr gut, Adia.
Ja, ich richte mich gerade auf.
Ja, desto besser kann mein Kehlkopf agieren. Ja, wenn ich also eingeknickt bin, dann ist auch mein Kehlkopf, der quasi sich so wie so ein Seilzug verhält, ist auch fixiert. Und ich brauche ja schon alle Kraft, die ich aufbringen kann, um überhaupt diesen Schluck auslösen zu können. Mhm. Und deswegen ist so der Haltungsaufbau total wichtig. Mhm. Und deswegen arbeiten wir auch wirklich zu dritt intensiv dann an einem gemeinsamen Ziel.
Mhm. Und wie du gerade auch schon so schön gesagt hast, der Patient, man muss den immer als Ganzes sehen. Und das ist in jedem, also in jeder bei jedem Therapeuten, ob es Logo ist oder die Ergotherapie oder Physiotherapie, wir versuchen immer den ganzen Menschen zu sehen und nicht nur, funktioniert's Schlucken oder funktioniert der Arm, sondern es bedingt sich ja alles auch und hängt miteinander zusammen. Und daher macht bei uns auch einfach das interdisziplinäre Arbeiten Sinn und ist für den Patienten, der profitiert, meist davon.
Aber ihr kommt schon hintereinander, nehme ich an, zum Patienten. Sonst wäre das wahrscheinlich ein bisschen eine Überforderung, wenn der alles gleichzeitig machen müsste.
Ja, nee, also eben wie ich vorher schon gesagt habe, wenn wir Ergotherapeuten mit der Physiotherapie zusammenarbeiten und den Patienten gemeinsam mobilisieren, dann natürlich gemeinsam, aber ja, zum Beispiel, wenn wir davor mit dem Patienten laufen oder ihn in Rollstuhl raussetzen, damit dann danach im Anschluss die Logopädie eine Essensbegleitung machen kann oder genau.
Das ist sehr spannend. In welchen Disziplinen seid ihr denn hauptsächlich unterwegs? Also ihr habt schon gesagt Schlaganfall. Katrin, du hast schon ein bisschen erwähnt im Bereich der dementiell erkrankten Patientinnen und Patienten, dass da auch das Thema Selbstständigkeit, Schlucken schwierig werden kann und da gar nicht mehr so klar ist, was man mit Besteck anfängt. Aber kann man das dann über Ergotherapie zum Beispiel klären, weil die Muskeln gibt's ja vielleicht noch oder wie arbeitet ihr da?
Also unsere dementiellen Patienten, das ist ein besonderes Klientel und da ist kein Patient gleich. Also ich muss immer schauen, wo hole ich denn den Patienten ab? Was ging vorher noch? Und da müssen wir uns vorstellen, die Patienten, die vorher in einem Umfeld zu Hause noch gut aufgehoben waren, sich sicher gefühlt haben, kommen jetzt durch irgendein akutes Ereignis in eine Umgebung, die sie nicht kennen. Damit verschlechtert sich meistens einfach der Allgemeinzustand des Patienten. Er wird unglaublich unruhig, er weiß nicht, wo er ist. Und da ist es, glaube ich, das Allerwichtigste, interdisziplinär, egal wer da reingeht, einfach mal Sicherheit schaffen. Sicherheit schaffen, eine Grundversorgung sichern, einen Rapportaufbau zum Patienten herstellen, einfach zu schauen, womit kann ich ihn beruhigen und wie kann ich ihn einfach in der Situation am besten auffangen? Und dann ist es einfach wichtig, was kann er denn zu sich nehmen oder auch wie kann er denn kommunizieren? Denn wir Logos machen natürlich nicht nur Schlucken, sondern wir machen auch Sprechen und Sprache. Und auch da geht ja die Sprache verloren. Also was kann ich einfach dem Patienten anbieten, dass er einfach sich auch so äußern kann, dass wir wissen, was er braucht. Also auch da anfangen, in dem Patienten zu lesen. Wie äußert er sich, wenn er sich zum Beispiel sprachlich auch nicht mehr äußern kann? Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste am Anfang erstmal.
Stelle ich mir auch als große Herausforderung vor, weil ihr ja die Patienten vorher meistens nicht kennt und dann ja in relativ kurzer Zeit Dinge erfassen, lesen, lernen müsst. Sie sind ja meistens jetzt auch nicht über Monate bei uns, sondern viel, viel, viel kürzer. Da stelle ich mir das gar nicht so einfach vor. Wie geht ihr da vor, des schnellen Lesens? Gibt es da besondere Tricks oder ist das eure Erfahrung jetzt einfach auch?
Also ich glaube, das allererste, was man haben muss, ist ein Therapeuten gehen, oder?
Ja. Empathie.
Empathie.
Ja, man braucht viel Empathie und Einfühlungsvermögen. Ja, und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man einmal dem Patienten gut zuhören muss und dass man auch gut beobachten muss, wie ist die Mimik, wie ist die Gestik, wie verhält der Patient sich, wenn man ins Zimmer kommt. Und ich glaube schon, dass man da irgendwann einen Blick für bekommt mit viel Erfahrung. Aber wie Katrin auch gesagt hat, ich glaube, man muss es schon so ein bisschen im Blut haben.
Okay, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wenn man überlegt, für alle, die jetzt zuhören, Mensch, hört sich ja total spannend an, könnte ich mir auch vorstellen, Was würdet ihr denjenigen denn empfehlen, wenn man sich für den Bereich interessiert? Was muss man denn mitbringen? Empathie habt ihr jetzt schon gesagt. Gibt es noch was, was ihr sagt, Mensch, das hat mir geholfen oder ich glaube, das ist wirklich notwendig oder wichtig, dass man das mitbringt für meine Tätigkeit?
Also ich kann jetzt nur von mir aus sprechen.
Ja.
Und ich habe einfach im Laufe der Jahre festgestellt, dass ich einfach einen großen Trigger bei mir habe und das ist die Freude. Ich freue mich über jeden kleinen Erfolg, den ich bei dem Patienten erreicht habe. Man sieht mich also auch noch nach 20 Jahren Berufserfahrung tatsächlich beim ersten Wort an der Sprechkanüle, das ist, wenn ein Patient eben lange beatmet war und dann können wir so einen auf dieses Tracheostoma, was eben zur Beatmung da war, können wir ein kleines Ventil draufsetzen. Und wenn ich da die ersten Töne und Wörter höre, dann freue ich mich schon so, dass der Patient gar keine andere Chance hat, als sich mitzufreuen in dem Moment. Also für mich ist es einfach, sich wirklich jeden Tag anzuschauen, wo habe ich Fortschritte gemacht. Das ist das, was mich tatsächlich immer noch nach über 20 Jahren motiviert, den Job mit so viel Freude zu machen.
Toll. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du genau schon hier bist.
Noch keine 20 Jahre. Ich bin seit 1,5 Jahren jetzt hier im Beruf und am Klinikum. Aber ich glaube, ich würde mich der Katrin da anschließen. Wir haben gemeinsam ein Büro und haben dann ganz oft Patienten oder den gleichen Patienten. Und dann kommt oft einer rein und sagt, ah, weißt du, was ich mit Patient XY heute erreicht habe? Und es ist schön, den Patienten, ja, die kommen hierher und denen geht's sehr schlecht. Und auch wenn es dann einfach nur darum geht, den Patienten zuzuhören, für die Patienten da zu sein und im besten Fall dann einfach noch ja, Ziele zu erreichen, die sie haben, bei Dinge, die nicht mehr gehen, wie bei der Logopädie das Schlucken oder Sprechen oder bei uns das Bewegen von der Hand oder vom Arm. Und es ist einfach schön, dann zu sehen, dass der Patient Fortschritte macht und dass es bergauf geht. Und ja.
Das motiviert dann wahrscheinlich,
ja,
oder?
Total.
Für den nächsten Tag wieder.
Richtig.
Genau. Ja, das höre ich ganz viel. Da bin ich auch ein bisschen neidisch, weil die Patienten einem ja ganz viel zurückgeben. Das glaube ich schon in einem Beruf, in einem Krankenhaus, wo man eben aktiv und intensiv mit den Patienten arbeitet und Menschen, denen es nicht so gut geht, das doch eine ganz besondere, tiefe Befriedigung ist, glaube ich, wenn man da einfach helfen kann und dann auch diese Dankbarkeit spürt.
Ja, definitiv.
Schön, super. Ich danke euch sehr. War sehr, sehr spannend und alles Gute.
Ebenso. Vielen Dank.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.